Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Carolina.
Heute, warum Sub-Zero gewinnen wird von A-Fuel, Gigaplans und Hyper-Hybrid Powertrains.
Herr Oberst, ich freue mich unglaublich. Ich bin nämlich ein großer Fan von dem, was Sie machen, schon seit 2019 und seit diesem Bankencrash und der Krise, die damals war. Und dann habe ich Sie per Zufall entdeckt und was Sie machen und dachte mir, das ist mal eine geniale Lösung. Und dann habe ich mich so gefragt, warum macht die deutsche Automobilindustrie das nicht? Ja, weil damals hatten sie noch nicht A-Fuel, damals hatten sie noch nur den Powertrain. Aber schon der Powertrain habe ich mir gedacht, das wäre die Lösung für die deutsche Automobilindustrie. Ja. Und jetzt haben sie ja dieses A-Fuel dazu genommen und dann habe ich mir gedacht, wow. Ja, sie haben einmal die komplette Strecke Ende zu Ende durchgedacht. Ja, von Fuel, von der Fuel-Produktion bis zum Powertrain. Mit einem unglaublichen Value, der für alle möglichen Beteiligten geschaffen wird. Und dann habe ich zu Carolina gesagt, wir müssen uns unbedingt mit ihnen unterhalten. Weil das, was wir hier bei Rethinking Business machen, ist, wir wollen uns mit Leuten unterhalten, die tatsächlich wirklich weiterdenken, ja, und weiterentwickeln. Und das war so der Hintergrund, warum wir mit ihnen reden wollten.
Genau. Ja, freut mich ganz besonders. Wir haben natürlich, oder wir kommen eigentlich traditionell ja aus der Automobilbranche. Das ist da kommen wir her, so denken wir. Großserienüberlegungen, all die Dinge. Und so verwenden wir halt eben auch diesen Hyper-Hybrid, wie wir den nennen, als Demonstration, wie Mobilität der Zukunft aussehen kann. Dass das halt eine Runde weitergegangen ist. Es lag tatsächlich 2019, war das letzte Jahr vor Corona. Und während dieser Corona-Krise war natürlich auch meine Firma stark beeinflusst, weil ich kann mich noch gut erinnern, die Firma Toyota wollte genau zu diesem Antriebsstrang eine große Delegation zu uns schicken und wollte im März quasi bei uns aufschlagen. Und ich glaube, eine Woche davor oder sowas war Ende der Durchsage.
Keiner konnte mehr reisen.
Und dann durfte diese Delegation für Toyota, glaube ich, fast 2 Jahre lang sich nicht mehr vom Platz bewegen. Nicht? Also die haben das noch rigoroser gemacht wie wir. Naja, und ich habe die Zeit genützt, um das, was Sie vorher gesagt haben, ja, gesamtheitlich die Strecke darstellen. Naja, wir haben jetzt in der Tat weltweit die erste holistische Gesamttechnologie, die das Problem eigentlich adressiert, ne? Weil die meisten auf dieser Welt, die rennen quasi, weil man sagt, renn mal oder so, also rennen sie irgendwo hin, ne? Und merken gar nicht, dass sie da komplett in der falschen Richtung unterwegs sind. Und
ja, genau.
Das ist so ein bisschen das Thema, das ich auch gerne mit euch kommunizieren möchte, weil es eine unglaubliche Chance ist. Ich meine, ja, da sind halt 8 Milliarden unterwegs. Natürlich hat Paris irgendwas vorgegeben, aber unter den Erkenntnissen, die wir heute haben, halt eben nicht das finale Ziel, sondern irgendwas dazwischen drin. Und dieses Thema Dekarbonisierung führt dermaßen viele auf dieser Welt quasi in eine Sackgasse, dass es ganz schlimm ist. Ja. Also bei uns in Europa wirkt sich das ja derzeit schon aus in einer wirklich aktiven Deindustrialisierung. Und alle glauben, das ist ein Teil der Lösung. Nicht? Und wenn ich dann erzähle, dass wir alle auf die Bäume springen könnten und wir lösen überhaupt nichts dabei. Nicht? Also nicht einmal, wenn wir alle auf die Bäume springen, dann haben wir dieselbe hohe CO2-Konzentration. Die bleibt auch noch hunderte und tausende Jahre so hoch. Nicht? Und alle, wieso rennen wir denn wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend und glauben, alles richtig zu machen? Nicht? Und nicht einmal, wenn wir auf die Bäume springen, löst es das Problem. Nicht? Und das ist so unglaublich, dass man halt auch die Gabe haben muss, einen Schritt zurückzutreten, ganzheitlich da drauf zu schauen. Und so kommt auf einmal bei uns raus, was wir zusammenfassen, nicht Net Zero ist das Ziel, sondern Sub Zero. Wir müssen die hohe Konzentration in der Atmosphäre aktiv wieder reduzieren. Und, naja, schönerweise haben wir auch durch viele Patente nachweisliche Technologie, die das erfüllen kann. Und jetzt kommt natürlich das Thema, ja, wie trägt man diese Botschaft da nach außen? Und das machen wir halt eben mit unseren Autos.
Und aber vielleicht, dass wir dem Hörer nochmal kurz erklären, was sie eigentlich entwickelt hat, was diese Strecke ist, ja, von A-Fuel bis Hyper-Hybrid, weil sie haben ja einen Power-Plant entwickelt, also einen Capture-Plant, ja, dann das A-Fuel produziert, ja, auf Methanol-Basis und dass man dann in diesem Hyper-Hybrid-Powertrain verwenden kann, was die Folge hat, dass man im Prinzip ein Zero-Emission-Car bauen kann, was wesentlich günstiger ist, so die Hälfte kostet von dem, was im Moment ein Tesla kostet, bei gleicher Leistung. Ja, weil das Besondere ist, sie haben tatsächlich Ende zu Ende entwickelt, ja, und im Prinzip eine komplette Lösung hergestellt.
Wir haben ja Ende letzten Jahres als Weltgemeinschaft zum ersten Mal erkannt, dass wir uns von Erdölgas und Kohle abwenden müssen. Also, dass diese fossilen Energieträger diese CO2-Konzentration in der Atmosphäre erhöhen und dadurch wird es auf der Erde wärmer. Und da haben wir jetzt schon 1,6, 1,7 Grad im Durchschnitt überschritten. Viel, viel früher, wie man das jemals erwartet hat. Also geht es primär darum, Erdölgas und Kohle durch einen neuen Energieträger zu ersetzen. Also brauchen wir einen Stoff, der das kann. Und jetzt unser Vorteil ist der, wir haben also quasi Ethanol als Alkohol gefunden, der sich synthetisch herstellen lässt. Man nimmt also quasi CO2 aus der Atmosphäre, also reduziert damit CO2, kombiniert das mit Wasserstoff und kriegt dann als Dank dafür den ersten flüssigen Wasserstoffträger, nämlich Methanol. Der hat vier Wasserstoffatome drin und ein Kohlenstoffatom und ein Sauerstoffatom. Und das Ding erfüllt jetzt quasi alle Bedingungen, um Erdöl, Gas und Kohle ersetzen zu können. Und wir können, wenn man das in dem Sonnengürtel der Erde quasi erzeugt, extrem effizient quasi dieses CO2 aus der Atmosphäre holen und diesen flüssigen Energieträger, also das Methanol, herstellen. Und damit hat man mal die reelle Chance, sich von als Menschheit von Erdöl, Gas und Kohle zu befreien.
Genau. Und vielleicht nochmal ganz kurz auch hier für den Hörer. Das sind 84% der gesamten Energie wird nach wie vor fossil erzeugt und die kann man damit ersetzen. Und so wie ich Sie verstanden habe, die Kosten sind extrem niedrig. Sie liegen bei 50 Cent im Moment pro Liter. Und damit ist es vollkommen vergleichbar zu Benzin zum Beispiel.
Richtig. Und das ist jetzt der Riesenvorteil. Wir haben also als Erste erkannt, dass die Photovoltaik in den Wüsten so günstig den Strom erzeugt, also weit unter einem Cent, und dass der dann über diesen Weg verflüssigt werden kann. Und das hat einen riesigen Vorteil. Damit wird quasi Sonnenenergie speicherbar und transportfähig und jederzeit abrufbar, wenn wir das brauchen. Und man muss sich das vorstellen, also das Methanol sieht aus wie Wasser, riecht eben auch ein bisschen wie Alkohol, ein bisschen fischig vielleicht, aber ansonsten verbrennt es so sauber, das kann also beispielsweise nicht mal Ruß produzieren. Also nicht wie Benzin oder Diesel, wenn ihr das anzündet und zu wenig Sauerstoff dazu, dann gehen richtig schwarze Rauchschwaden da hoch. Und das kann Methanol gar nicht. Und darum eignet sich dieses Methanol so unglaublich und zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte als globaler Energieträger. Wir können damit Benzin, Diesel, auch die ganzen Flugzeuge quasi längerfristig dann einmal betreiben. Und es ist auch alles, was wir heute als Kunststoff vor uns haben, kann quasi aus diesem Alkohol in existierenden Prozessen gemacht werden. Und deshalb bin ich also quasi ein glühender Verfechter, dass wir sehen, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir jetzt die Möglichkeit, das, was die Natur uns über Hunderte von Millionen Jahren hinterlassen hat oder sowas, ja, das nützen wir jetzt und sagen immer, das wäre günstige Energie und so, aber sie hat ja Konsequenzen. Jetzt sie erhöht die Erdtemperatur ganz massiv. Und jetzt kann man aber dieselbe Sonnenenergie direkt verwenden. Und das finde ich jetzt eine faszinierende Geschichte. Und natürlich bin ich stolz darauf, dass wir über 250 Patente da dazu haben. Und auch einen Lizenznehmer, jetzt geht's los und jetzt geht's darum, so rasch wie möglich das umzusetzen und es natürlich auch in die Welt hinauszutragen. Also danke Carolina, danke, Michael, dass ihr da quasi auch einen Beitrag leistet und sagt, okay, vielleicht interessiert es jemanden auf der anderen Seite.
Und was ich auch genial finde daran, ist ja, dass man damit die bestehende Infrastruktur nutzen kann. Ja, weil ich brauche ja nicht neue Pipelines, ich brauche nicht neue Schiffe, ich brauche nicht neue Tankstellen. Ich kann das komplette Energieinfrastruktursystem nutzen, ich kann die Gasturbinen nutzen. Ja. Und was man ja beobachten kann heutzutage, wir sind gar nicht in der Lage, rein auf Solarenergie und Windenergie umzusteigen, weil wir gar nicht in der Lage sind, das Grid dafür zu bauen. Ja, also das ist ja den meisten Menschen gar nicht bewusst. Elektroauto ist ja nicht das Problem, die Ladesäule ist auch nicht das Problem. Das Problem dahinter ist ja das Grid. Ja. Und wir sind ja offensichtlich mittlerweile an einem Punkt angekommen weltweit, dass wir nicht mehr in der Lage sind, neue Infrastruktur zu bauen. Das heißt, eigentlich muss man ja die bestehende Infrastruktur nutzen. Und A-Fuel ermöglicht das. Also das finde ich auch einen genialen Aspekt daran.
Ja, ja, also das, ich glaube, das ist mit Abstand das Größte, wenn man sich einmal überlegt, dass wir quasi über 100 Jahre, sagen wir jetzt, wenn man es genauer betrachtet, über die letzten 70 Jahre eine unglaubliche Infrastruktur aufgebaut haben, die halt eben auf verflüssigte Energieträger, die jederzeit abrufbar sind, zurückgreifen. Dann merkt man, ja, da hat sich halt über so viele Jahre Infrastruktur aufgebaut. Und wir zeigen jetzt am Beispiel dieses Hyperhybrids, was muss man denn machen, um von der jetzigen Struktur auf die neue zu kommen? Ja? Ja. Naja, zum Beispiel beim Benzinmotor muss man halt Einspritzventile, die ein bisschen größeren Querschnitt haben, weil das Methanol muss halt doppelt so viel Methanol muss da eingespritzt werden. Also muss der Durchmesser dieser Einspritzventile etwas größer werden. Dann ein paar andere kleinere Maßnahmen, ein paar Dichtungen müssen anders gemacht werden. Aber das ist dann schon. Also, ja. Das ist dann im Verhältnis zur Installation von einer komplett neuen Technologie, die es heute gar nicht gibt, ist das gar nichts. Nicht? Das schüttelt man quasi, wenn man da mal ein Gebetbuch macht und sagt, also, um wie viel Prozent muss das Einspritzmittel größer werden? Was und was? Dann macht das jeder. Und wir haben auch in Europa genau die Technologien, um das zu machen. Wir haben zum Beispiel die Firma AVL, FEV, Ricardo. Das sind genau die Firmen, die solche Dinge machen. Und wir haben bei der Firma AVL diesen Zweizylindermotor eben für Methanol tauglich zu serienreif gemacht und sind jetzt gerade im Lizenzierungsprozess. Da draußen erkennen eben die ersten schon, hoppla, reine Elektrifizierung, ja, hat auch einen Vorteil, hat aber einige Nachteile. Aber mit dieser Lösung verbinden wir alle Vorteile der Elektrifizierung, ohne die Nachteile da mit in Kauf nehmen zu müssen. Und das ist schon ein enormer Punkt.
Ja, vielleicht da nochmal einzusteigen, weil ich glaube, die Nachteile der Elektrifizierung, ja, von so einem Elektroauto sind ja nicht wenig. Ja, erstens, das ist sehr teuer. Diese Batterien sind sehr teuer. Dadurch, dass diese Batterien so brandgefährlich sind, im wahrsten Sinne des Wortes, müssen ja diese Autos im Prinzip wie so ein Monocoque gebaut werden. Ja, aus so einer Aluminiumligur, die sehr aufwendig zu bauen ist, sehr teuer ist und nicht reparierbar ist. Also die Reparationskosten sind enorm hoch. Dann habe ich natürlich die ganzen Nachteile, dass ich laden muss. Nur so ein Beispiel, Frauen laden nicht gerne nachts an irgendeiner Ladesäule. Ja, ganz praktisches Beispiel, ja. Also plus, dass es gar nicht so viele Ladesäulen gibt. Also wenn man alles umstellen würde, gäbe es gar nicht genug Ladesäulen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und all diese Probleme hat man ja nicht mit so einem Powertrain. So ein Powertrain, so wie Sie ihn entwickelt haben, ja die Hälfte kostet von einem elektrischen Powertrain. Mobil fahren wäre ja viel, viel günstiger auf die Art und Weise. Also das ist ja der nächste riesige Value von dem, den ich hier sehe.
Genau, und natürlich die Ressourcen schonen. Wenn wir, ja, wir haben zwar auch eine Batterie drin, also das muss man schon auch dazu sagen, aber die ist halt nur ein Fünftel von der Größe von einer, die halt reine Elektrifizierung benötigt. Ne? Also kommen wir mit derselben Ressource, die ich da jetzt annehme, fünfmal so weit. Also ich kann fünfmal so viel für und bin deshalb natürlich auch entscheidend günstiger. Und auf das wollte ich ein bisschen hinweisen. Wenn wir in Deutschland oder aus Europa raus so argumentieren, wir sind jetzt technologisch ein bisschen vorne und grüner sind wir auch wie der Rest der Welt, dann löst es halt kein globales Problem. Ein globales Problem
muss man halt global lösen.
Ein globales, ja. So. Und da dazu muss man wissen, dass so ein Durchschnittspreis auf dieser Welt für ein Auto knapp über 20.000 Euro. Also wir sind diejenigen, die verpflichtet sind, Technologie bereitzustellen, die diese Bedingungen erfüllen, aber auch gekauft werden können. Wenn ich halt als Tesla hinstelle und sage, gib mir 45 zu jemand, der nur die Hälfte in der Hand hat, das kann ich machen, aber das macht er auch und sahnt natürlich oben die Sahne jetzt ein bisschen ab. Aber schlussendlich, um so eine globale Wirkung zu erzeugen, muss es halt eben für den Weltdurchschnittsbürger auch erreichbar sein. Und dadurch muss es halt unter 22.000 Euro eben kosten. Und also deshalb haben wir versucht und konnten das auch nachweisen mit dem Modell Y für Tesla. Da haben wir die große Batterie raus, eine kleine Batterie rein und diesen günstigen Motor vorne reingesetzt. Und siehe da, das Auto kostet 22.500 Euro. Genau die Hälfte von dem etwas höherwertigen. Und das Auto hat natürlich eine tolle Größe, eine tolle Aerodynamik. Und jeder, der das denn kaufen würde oder sowas, naja, der kriegt jetzt keinen Rennsportwagen dafür. Das muss man auch dazu sagen. Aber er kriegt ein Weltdurchschnittsauto, wenn er auch nur Weltdurchschnittsgeld für das Auto hinlegt, dann kriegt er auch Weltdurchschnittsauto. Und es ist aber wunderbar, weil unser Auto fährt Dauerreisegeschwindigkeit 145, 160 als Maximum. Und siehe da, das reicht sogar für Deutschland. Das glaubt man ja gar nicht, wenn man mal einen Test macht mit tatsächlich 145, ist man auch in Deutschland weit über dem Durchschnitt unterwegs. Da fahren nämlich viele auch langsamer wie 145.
Und das ist halt, finde ich, also meine These ist ja, ist, dass sich Customer Value, also quasi berechenbarer Mehrwert für den Kunden, ja, in Zeit- und Geldeinheiten dauerhaft durchsetzt. Ja, also man kann mal ausweichen und sowas machen wie jetzt, was weiß ich, Tesla und macht ein reines Elektroauto. Ja, aber wenn eine Technologie kommt, die einen viel höheren Mehrwert hat für den Kunden, wird sich diese Technologie dauerhaft durchsetzen. Das, also da denken viele nicht drüber nach, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Ja?
Ja.
Weshalb ich einfach glaube, dass diese Hyper-Hybrid-Technologie, so wie Sie die entwickelt haben oder wie die jetzt ähnlich Byte oder Honda entwickeln, sich dauerhaft durchsetzen wird, weil sie einfach einen viel, viel größeren Mehrwert hat gegenüber reinen Elektroautos und gegenüber reinen Benzinern.
Ja? Genau. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Besonderheit ist, dass unser Zweizylinder halt eben auch noch ein bisschen innovativ ist. Der macht keine Vibrationen und unterstützt jetzt quasi die Elektrifizierung noch eine Spur besser. Aber die wichtige, entscheidende Geschichte war also quasi die Implementierung von diesem neuen Kraftstoff, das Methanol. Das A-Fuel steht ja für Atmospheric Fuel und klimapositiver Kraftstoffträger. Und jetzt, wenn man mal einfach mal so rausfragen würde, wer kennt den klimapositiven Kraftstoff? Also, was ist denn das überhaupt? Kennt niemand da draußen? Nicht?
Ja.
Wir haben den Riesenvorteil, dass natürlich die Patentämter jetzt, das ist ja wirklich neu, dann kriegen wir Patente erteilt und wollen das der ganzen Welt eigentlich zur Verfügung stellen und zugänglich machen. Das ist, glaube ich, eine historisch spannende Geschichte. Und heute fassen wir das Ganze unter dem Titel Sub-Zero zusammen. Also als Unterscheidung, wenn Net-Zero heute in aller Munde ist, das wäre das da, dann müssen wir eigentlich jetzt schon für unsere Kinder und Enkel Technologie bereitstellen, die klimapositiv ist. Die auch in 100 Jahren oder jetzt sagen wir mal in 50 Jahren ist bis 100 Jahre, genau die Dinge, die wir halt unabsichtlich falsch gemacht haben, wieder in Ordnung bringen können. Und es werden unsere Enkel werden entscheiden, ob sie denn auf 350 oder 320 oder 300 ppm wieder runter möchten. Aber es muss die Möglichkeit geben, da wieder runterzukommen. Nicht? Weil wenn wir da nicht runterkommen, dann landen wir bei 3-4 Grad durchschnittliche globale Temperaturerhöhung. Und wir haben die 1,7 jetzt schon.
Ja,
Und haben wir mal so gesehen, bin ich ja vielleicht einer der glücklichsten auf dieser Welt oder sowas, selber direkt mitbeteiligt, den Blödsinn zu machen. Stell fest, hoppla, wir haben da was ausgeschüttet. Also machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir schütten halt da den Kaffee aus. Ja, den kann ich schon auch sagen, hör auf, Kaffee auszuschütten. Aber das merke ich ja selber, dass ich das danach aufhöre. Aber das Aufputzen und das Wegräumen von dem Kaffee, den ich ausschüttet habe, das gehört halt eben auch dazu, um das wieder in Ordnung zu bringen. Nicht? Und wenn man es mit so einem simplen Beispiel vergleicht, merkt man, naja, da waren ein paar Schlaue in Paris, die haben gesagt, naja, hört irgendwann einmal auf, den Kaffee nicht mehr auszuschütten, das reicht schon. Das bisschen Kaffee, wo dann herumliegt, da wird nicht viel passieren. Und das war die große Fehlinformation, die wir aus Paris quasi mitgenommen haben. Nicht? Jetzt sind alle, die sich da wie flatternde Hühner bewegen, also hoppla, wir tun eh alles in unserer Macht und flattern, aber wohin flattern wir halt teilweise und meistens aber, wenn ich reine Batteriefahrzeuge hernehme, wenn ich Fahrzeuge mit Wasserstoff hernehme, die flattern alle in die falsche Richtung. Und wir fallen auf diesen Fake nur rein und sind ja heute, weil wir das getan haben, auf einmal da und halb Deutschland jammert, okay, wir sind kurz vor der Deindustrialisierung. Und jetzt habe ich ja eine Riesenfreude, auch mit dem Jean Pütz. Ihr kennt den wahrscheinlich.
Ja. Mit dem Bauwagen.
Mit dem Bauwagen, ja.
Der Jean Pütz ist ein absoluter lieber Freund von mir und er behauptet, wir sind jetzt quasi Bruder im Geiste. Er hat ja letztes Jahr im Herbst ein Buch rausgebracht, wo es genau um dieses Thema geht. Rettung ja, aber ohne Deindustrialisierung und ohne die Wirtschaft da kaputt zu machen. Und er sagt mit seiner Erfahrung, der wird heuer ja 88.
Oh.
Es ist aus seiner Sicht die einzig sichtbare Lösung, die das Thema gesamtheitlich halt anpackt. Also er ist absoluter Freund auch für diesen Methanol. Dort erzeugt, wo es so effizient erzeugt werden kann. Und dann kommt halt nicht mehr schwarzes Erdöl aus der Golfregion, sondern auf einmal Wasser, also oder halt das Methanol so aussehen. So, der Vorteil ist aber, dass aber neuerdings halt dann eben auch Australien, Afrika, Brasilien, Amerika, auf einmal auch diese hohen Sonneneinstrahlungen hat und eben mit derselben Methode einen globalen Energieträger hervorbringen können. Und so und nur so, sagt er, werden wir halt die fossilen Energiequellen schließen können. Ne? Und er führt es dann halt noch ein Stückchen weiter und sagt, naja, wenn jetzt Staaten wie Afrika oder afrikanischer Kontinent wie Brasilien auf einmal Energieversorger für uns globale Welt werden, dann bringen wir dort wirtschaftliche Entwicklung hin und Wohlstand und verteilen damit Wohlstand auf dieser Welt auch besser. Und er sagt, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt weltweit einen globalen Frieden zusammenbringen können. Also, und deshalb sagt er, wenn man jetzt natürlich diese Länder als Energielieferant in der Zukunft mit unserer Technologie befähigt, dann wird ein Wohlstand besser verteilt auf dieser Erde möglich und wir lösen vor allem das Problem. Ne? Also wir drängen quasi Erdöl, Gas und Kohle zurück und schließen quasi diese Erdölfelder an diese Minen, die es da gibt. Und das ist eine unglaubliche Chance, glaube ich, für uns alle. Nebenbei, wir haben ja Due Diligence durchgeführt, weil wir Großinvestoren einladen, diese Sache damit zu unterstützen. Dann kommt am Schluss als Endergebnis raus, ja hoppla, das wird ja das größte Geschäft in der Menschheitsgeschichte. Ja, aber das ist relativ leicht nachzuvollziehen. Wenn die Erdöl, Gas und Kohle auf einen Haufen hin tun, dann sage ich, oh, das ist ziemlich genau dreimal so groß wie Erdöl und dreimal so groß wie Gas. Also ein gigantisches Geschäft. Und all unser menschliches, der Wohlstand oder sowas, der hängt eben mit Energie zusammen. Also deshalb am Schluss diese Erkenntnis, wenn wir auf jeglichen Wohlstand verzichten würden und wir springen auf die Bäume zurück als weiterentwickelte Affen, dann lösen wir das Problem nicht. Und das ist so wichtig, weil vielleicht der ein oder andere Rheingrüne denkt, wenn er da Fahrrad fährt und auf dem Baum oben sitzt oder sowas, er hätte das Problem gelöst. Das ist vollkommen falsch, vollkommen falsch.
Okay, vielleicht mal einen ganz kurzen Zwischenpunkt. So, jetzt haben wir ein paar Sachen, glaube ich, bisher verstanden. Erstens, es hat einen riesen Mehrwert, was Sie machen für den Kunden. Ja. Ja. Zweitens, es ist machbar. Drittens, es ist das größte Geschäft der Welt. Ja, wenn man das macht, ja. Und jetzt würde ich den Ball gerne rüberspielen zu Carolina, weil Carolina ist Miss Profit Center. Und ich interessiere okay. mich immer dafür, ob es einen Mehrwert hat, weil wenn es keinen Mehrwert hat, kann man es auch nicht verkaufen. Ja. Und Carolina interessiert sich immer dafür, ob es auch einen Profit gibt, weil wenn es einen Profit gibt, dann kann man es auch hochskalieren. Ja.
Ja.
Und deshalb mal spiele ich den Ball zu dir.
Danke. So, also ich habe jetzt lange zugehört und ich habe einiges mehr verstanden als vorher. Vielleicht noch ganz kurz einleiten. Ich beschäftige mich wirklich schon lange mit dem Thema Klimaschutz, mit großen Themen, die uns so umtreiben, weil mir meine Kinder wichtig sind und weil ich auch fest davon überzeugt bin, egal was wir in den Markt bringen, muss einen Value haben. So, und ich habe es aber noch nie erlebt bisher. Wirklich. Noch nie. Und das habe ich gerade tatsächlich erst verstanden, dass hier ein Profit Center steht, was ein Win-Win-Win abdeckt. Ein Win-Win-Win nicht nur im, dass wir das viele kleine machen. Also ich habe durchaus auch Geschäftsideen gesehen und mit Gründern gesprochen, die das geschafft haben, also ein Problem gelöst und das in so einem Dreiklang gebracht. Aber ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass jemand es geschafft hat. Und deswegen würde ich da gleich gerne ein bisschen tiefer reingucken. Ja, deswegen meine Frage, wie bringen Sie das auf die Straße?
Danke, Carolina. Das ist jetzt genau der Grund. Also die Due Diligence, die wir durchgeführt haben, die war in drei Teile unterteilt. Einmal die patentrechtliche, um nachzuweisen, also wir haben die Patente, sie sind erteilt und. Der geübte Banker oder ein Investor, der steht ja da und sagt, was Patente, was so. Das haben wir also mal geklärt. Das haben wir, also einmalige Situation. Dann haben wir die technische Umsetzbarkeit geklärt über die Firma ILF. Und das dritte war über die Firma BDO, die wirtschaftliche, was sich da entsprechend für Märkte auftun. Jetzt haben wir zu unserem eigenen Erstaunen kamen die Zahlen, die da zurückkommen, die sind einfach gigantisch. Ich meine, also nochmal Erdöl, Gas und Kohle, haben wir gesagt, die tun wir jetzt in einen Topf oder so, das ist schon groß, nicht? Aber die gesamte chemische Industrie, die teilweise auch natürlich die Arzneimittel und alles, was heute aus fossilen Quellen abgeleitet wird, genau, das kann man zukünftig über dieses Methanol direkt auch machen. Nicht? Und dann hat die Firma ILF da rein reklamiert, ja, der chemische Bereich ist ja viel zu gering beurteilt, das ist ja gigantisch. Und so. Na gut, haben sie die Zahlen hingeschrieben, am Schluss einen Strich mal gesehen, einfach gigantisch, was da dabei rauskommt. Und
was das kommt macht es aber raus? Auch
spannend. Bitte?
Was kommt denn raus? Also falls Sie es sagen dürfen, ja, also es kann ja sein, dass Sie es nicht sagen können, ja, aber falls?
Ja, zusammenfassend kommt raus, wenn wir das tatsächlich schaffen, bei großen Investoren diese Zahlen da so rüberzubringen und die unterschreiben und überweisen, dann sind wir das wertvollste Startup der Welt.
Oh.
Aber das ist nochmal, um das geht es ja gar nicht am Schluss, sondern es geht darum, ein Problem zu lösen. Das ist blöderweise das Größte der Menschheitsgeschichte insgesamt, ne? Ja. Weil man kann halt nachweisen, dass man vor 100 oder 200 Jahren haben die paar Menschen, die da auf der Welt gelebt haben oder sowas, keinen wirklichen Einfluss auf diese globale Erdtemperatur gehabt. Immer über 8 Milliarden, doch ein beträchtlicher Einfluss. Und ich finde das eine gigantische Chance. Was gibt es denn schöner als wie das größte Problem der Menschheit und die passende Lösung da dazu? Nicht? Also viel, viel netter geht es nicht mehr. Und dann erledigt sich das, ob da jetzt ein Null mehr dran ist. Das ist für den einen oder anderen interessant, aber nicht für mich. Mhm. Und wir haben ein Beispiel, weshalb der ägyptische Staat dermaßen an unserer Technologie interessiert ist. Der wächst in einer Geschwindigkeit, dass er einem schwindelig wird. Nicht? In den nächsten 15 Jahren kommen da nochmal 50 Millionen Ägypter dazu. Die sind heute 100 Millionen. dann 150 Millionen. Und für die muss man jetzt quasi die Ernährung, Energieversorgung, alles Mögliche sicherstellen. Wenn die keine Arbeitsplätze haben und wenn die 50 Millionen auf einmal auf die Idee kommen, in die Ruderboote zu setzen und nach Europa zu rudern, dann hat niemand auf dieser Welt eine richtige Freude. Nicht? Darum ist ja tausendmal intelligenter, die richtige Technologie darunter zu bringen. Nicht?
Definitiv, ja.
Also Wohlstand in Ägypten schaffen. Jetzt haben wir mit dem Hyperhybrid eine Technologie, die sich ein Ägypter dann auch kaufen kann. Da hat sich nämlich herausgestellt, also wenn die alle IQS oder sowas fahren, das geht sich in Ägypten nicht ganz aus vom Verdienst her. Und die anderen Autos kosten zwar bloß die Hälfte, aber sind auch noch viel zu teuer. Dann haben sie sagenhafte Flächen, Wüstenflächen, die jetzt ja nicht genutzt werden, um tatsächlich solche Gigaplants, wie wir das vorschlagen, dort aufzubauen und können globaler Energieexporteur, also Energieversorger selber werden und Exporteur. Wo liegen wir denn bei den Kosten? Der Riesenvorteil liegt aber darin, dass man im großtechnischen Maßstab durch die Due Diligence eben diese 540 Dollar pro Tonne, pro 1000 Kilogramm fürs Methanol, und damit ist man absolut konkurrenzfähig mit dem heute auch schwarz.
Entschuldige, dass ich da ja so reingrätsche. Es ist ja genau da beim, am Ende ist das, sitzt dir jemand gegenüber, dem du eine Idee, ein Konzept, ein Produkt verkaufst. So. Und diese Entscheidungen werden immer von Menschen getroffen. Immer, ja. Und wenn du jemandem das plausibel einfach erklären kannst, ja, ohne diese riesen Storyline aufzumachen. Ja. Auf, hier hast du Produkt A, hier hast du Produkt B. Produkt A ist der Standard, das kennst du. Das ist das, was sich hier lange Jahre etabliert hat. Auf der anderen Seite hast du Produkt B. Ja. Pass mal auf, das ist nicht nur günstiger, sondern du tust auch noch was richtig Gutes. Und was
Ja.
passiert dann? Was passiert dann? Genau, ich sagte, über 90% der Menschen, auch wenn sie sonst nicht Gutes tun, sie entscheiden sich für Variante 2. Warum? Weil das die gesellschaftliche Moral erfordert, auch wenn sie vielleicht nicht moralisch handeln. Sie werden es tun. Sie werden es einfach tun. Und diese Storyline verkauft sich einfach besser. Ja.
Ja. Und das ist also der Grund, weshalb wir halt ja beim Großinvestor auch mit aufnehmen wollen oder sowas, weil diese Anlagen sind schon teuer. Das klingt für uns, wenn so eine grundsätzliche Einheit 2 Milliarden kostet, boah, das ist ja unglaublich viel. Eine Gigaanlage kostet dann 18 Milliarden. In Wirklichkeit ist das gar nichts. Also sagen wir mal, heute mit dem Geld, das die Ölindustrie beispielsweise jährlich ausgibt, um ihre Anlagen zu modernisieren oder zu erhalten oder sowas, könnte man das ganze neue Zeug auch finanzieren. Und der Schlüssel, dass ihr das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen könnt, ist diese unglaublich tolle Entwicklung über die Photovoltaik. Also die Photovoltaik ist so dermaßen günstig und bringt schon dermaßen viel Strom, dass man halt weit unter einem Cent pro Kilowattstunde die primäre Energie erzeugt. Und dadurch ist alles, was da damit zusammenhängt, auch günstig, nicht? Wenn man sich überlegt, wir diskutieren noch, ob man jetzt Atomkraftwerke wieder einschalten soll oder so, die liegen teilweise bei den Kosten, ohne dass man die Entsorgung gerechnet hat, zwischen 10 und 20 Cent pro Kilowattstunde, nicht? Und der eine argumentiert dann, ja, wenigstens kommt kurz CO2 oben raus, nicht? Naja, wenn ich halt so kurzsichtig da drauf schaue und sage, naja, es gilt nur dieses Thema, aber dann mache ich ja ganze Wirtschaft kaputt. Was wird denn rauskommen, wenn wir für Energie auf einmal Gestehungskosten für 20 Cent akzeptieren, nicht? Und irgendjemand in Afrika oder in China macht es für 1 Cent. Ja, dann wird es zapfenduster bei uns, nicht? Also
Ja.
es hängt ja alles nachher an der wirtschaftlichen Entwicklung. Und deshalb stimmt es ja, dass günstige Energie quasi der Garant dafür ist, dass wirtschaftliche Entwicklung möglich ist, Wohlstand sich auch aufbauen kann und wir auch Wohlstand den restlichen Menschen auf dieser Welt zugestehen können und dürfen. Vorausgesetzt, wir zerstören halt unsere Umwelt nicht so, wie wir sie halt jetzt eben selber bisher zerstört haben und schlechter gemacht haben. Nicht? Und Caroline, genau das, was du gesagt hast. Wenn ich da die zwei Zapfhähne an der Tankstelle habe, mit dem einen mache ich wieder gut, was ich vorher schlecht gemacht habe, und mit dem zerstöre meine Umwelt. Und mit dem muss ich auch noch mehr Geld zahlen. Ich meine, da macht es einmal Schüttel oder so. Niemals mehr werde ich das Ding da zur Zerstörung meiner Umwelt da rein tun. Und wir haben es ja bisher nur so diskutiert, wenn wir irgendwas besser machen, dann kostet es gleich 3-mal und 5-mal. Und das stimmt halt eben nicht mehr. Die erneuerbare Energie so erzeugt, kostet gleich viel oder weniger. Mit dem ersten Gigawerk quasi konnten wir jetzt nachweisen, dass es gleich viel kostet. Und damit ist das Rennen quasi eröffnet. Und jetzt muss man es nur tun.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Und dann glaube ich, gibt es ja auch noch einen Aspekt, den viele gar nicht auf dem Radarschirm haben, und das ist ja der Risikoaspekt. Ja, also bisher, wir erleben ja mit Elektroautos, mit reinen Elektroautos auch ständig, dass es Desaster gibt. Ja, das ganze Bushöfe abfackeln, weil ein Elektrobus abfackelt und dann fackeln gleich 100 weitere Elektrobusse ab. Ja, oder jetzt neulich hier in der Nordsee, wo ein Tesla oder irgendein Elektroauto gebrannt hat und diese ganze Fähre in so einem Naturschutzgebiet gesunken ist. Und man darf ja nicht vergessen, Elektroautos laufen ja auch nur solange die Rückversicherer sagen, wir versichern das, ja. In dem Moment, wo die sagen, hey, das Risiko ist uns zu groß, ist das sowieso zu Ende. Also reine Elektroautos, ja. Ja. Ist ja auch so ein Punkt, der für A-Fuel spricht, ja, weil A-Fuel ja so wie Benzin einfach viel einfacher zu löschen ist. Ich habe nicht dieses Brandrisiko, ich habe nicht die Temperaturen. Ich habe also diese ganze Sicherheit, die ich heute schon in flüssige Kraftstoffe reingebaut habe, habe ich natürlich in A-Fuel auch.
Ja, ja.
Ist auch viel sicherer.
Beispielsweise bei dem Methanol, also dieses A-Fuel, das ist auch noch so, dass das, wenn man das ausschütten würde, wäre das nach 14 Tagen quasi komplett biologisch abgebaut. Also es ist nicht wie Erdöl, dass sie da in Alaska nachher 4 Jahre später vorbeikommen und die Strände sind immer noch tot, ne? Sondern das baut sich auch ab. Also auch wenn einmal so eine Kollision da ist, ne, dann sterben zwar auch ein paar Fische, aber 14 Tage später ist nichts mehr da von dem Problem.
Nein, aber weißt du was? Also je mehr ich drüber nachdenke, also und ich weiß, ich sehe das, was das für ein Kraftakt ist, das dann hinterher auch auf die Straße zu bekommen. Aber was eigentlich entscheidend ist, dass du eine wirklich gute Storyline hast, ja, die du anpassen kannst auf jeder dieser 3 Elemente, die du in diesem Center hast. Und das ist wirklich ganz, ganz selten. Ich habe bisher in dem Ausmaß noch kein einziges Profit Center gesehen, was das wirklich das Potenzial hat. Danke, jetzt verstehe ich. Nein, ich bin ja auch bei dem Future Boom. Es geht nur um nachhaltige Gründung. Ich habe lange nach sowas gesucht, aber ich habe, glaube ich, am falschen Ende gesucht. Ja? Also ich hätte nicht in der Automobilindustrie gesucht. Der Einstieg ist ein ganz, ganz anderer und das ist genial. Das ist wirklich genial.
Aber Carolina, Gigaplans baut, vielleicht noch ein Punkt, wenn man ja diese Gigaplans baut, weil ich habe so ein bisschen Ahnung davon, vertriebsseitig, wie man Combined Cycle Power Plants und Generators und Gas Turbines und all sowas verkauft und Grids und Microgrids und so, kenne ich mich ein bisschen mit aus. Aber der Punkt ist ja der, wenn man so ein Gigaplant macht, ja, das erste kostet, sagen wir mal, 100%, ja, aber ab dann habe ich ja Skaleneffekte. Indem ich skaliere, werden ja auch diese Plants viel billiger.
Ja.
Ja. Also damit sinken ja die Produktionskosten vom A-Fuel noch weiter runter. Ja.
Ja.
Und also es wird ja auf die Dauer noch viel günstiger. Ja.
Ja, ja, das ist wie so ein Dominoeffekt, der losgeht. Ja. Das ist das genau, also wenn ihr das anfangt auf die Straße, das geht wie so ein Dominoeffekt rum.
Ja, aber vollkommen richtig. Das war auch vorher das Beispiel. Also, was die Due Diligence rausgebracht hat, ist, dass ein so Standard-Plant kostet knapp 2 Milliarden Euro. Mhm. Gigaplant, das ist einfach die Verzwölffachung. Da hat man also 12 verdient. Das erfindet man nicht neu, sondern baut 12-mal dasselbe dahin. Nicht? Und siehe da, die 12 Kosten hat nur 18 Milliarden. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Da, allein dadurch, weil es nur noch kopiert. Und darum hat diese Branche so eine Riesenfreude für uns, weil sie gesagt haben, ja hoppla, dieser Gedanke, dass man großserienmäßig denken muss, dass man in Stückzahlen denken muss. Dass heute ist ja jede Bohrinsel oder sonst irgendwas ist ja unikat. So.
Ja.
Und jetzt hat man in den Wüsten quasi einen Standardplan, Und den lizenzieren wir. Unser Geschäftsmodell ist ja in erster Linie einmal, dass wir die Patente deshalb machen, um sie allen auf dieser Welt zugänglich zu machen, für 1% Lizenzgebühr. Und da gehören dann eben solche Pläne beispielsweise dazu, der Zugang zur Technologie, dass man das auch weltweit vertreiben darf und, und. Und wenn das einmal losgeht, bin ich auch davon überzeugt, dann macht es einen extrem dynamischen Fortschritt. So, jetzt will ich noch ein Beispiel sagen mit dem Elon Musk. Derzeit ärgert er mich ja, indem er uns nicht beachtet, also durch Wegschauen oder nicht beachten. Wir haben ja 11 Autos für ihn umgebaut, große Batterie raus und die Technologie rein und das auch mit deutscher Unterstützung aus Berlin, also mit Förderungen. Und ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass er eigentlich derjenige ist, der am meisten davon profitieren würde, wenn er versteht, was ich da erzähle. Nein, er ist derjenige, der mit dem Modell Y fast 1,4 Millionen Autos letztes Jahr verkaufte, ist damit das am meist verkaufte Fahrzeug überhaupt weltweit, was schon mal erstaunlich ist. Er erzählt bloß irgendwo großspurig herum. Er schafft es, dass diese Autos auf einmal bei 10 und 20 Millionen Mal verkauft werden. Ne? Und da behaupte, wenn er das machen würde, dann braucht er unsere Technologie da dazu. Weil wenn dieses Tesla Model Y die Hälfte kosten würde, ja, dann verkauft er nicht 1,4 Millionen, sondern wirklich 6 oder 10 Millionen da davon, nicht? Weil es halt eben eine wesentlich größere Klientel kaufen kann.
Wissen Sie, warum Elon Musk es nicht macht? Warum er sie nicht unterstützt? Was der wirkliche Grund ist?
Nein, das weißt du noch nicht.
Also meine Vermutung ist, alles, was Elon Musk macht, ja, dient einer Prämisse. Und die kann man zusammenfassen in alles für Mars.
Aber wenn es uns gelingt, sichtbar zu machen, dass das die neue Goldgrube ist, also diejenigen, ja, die das jetzt da, ja, oben runterholen, tun nochmal was Gutes und verdienen sich ja noch dumm und dämlich, spätestens dann wird es der ein oder andere auch wohlwollend mit aufnehmen, weil mit Verdienen reicht es auch schon. Nicht?
Es gibt ja noch ein paar mehr, Carolina, ja, die werden wir auch interviewen. Stimmt, ja. Also es gibt noch ein paar mehr geniale Lösungen, ja, Gott aber Dank, ja. Ich würde sagen, das ist somit die genialste, die ich bisher gefunden habe.
Ja. Ja. Und ich sehe das auch persönlich als, das ist halt ein Benchmark, jetzt kann man sich ja mal daran messen und hoffentlich kommen noch 10 andere Lösungen, die auch Sub-Zero wunderbar umsetzen können. Ja. Und dann soll ein Wettbewerber schon und die Besten werden gewinnen. Aber somit bringt man wenigstens einmal was auf den Weg, das ein tatsächliches Problem löst. Ne? Und, ja, und ich glaube, das alleine ist viel wert. Und es sieht zurzeit nicht so aus, dass wir da weit abgeschlagen liegen. Wir kriegen jedes Mal Bestätigung, wir sind weltweit die Ersten und Einzigen, die überhaupt so denken. Jetzt haben wir Auszeichnungen auch von den Vereinten Nationen. Und kriegen auch Einladungen von den Vereinten Nationen. Ja, aber das kommt dann halt eben automatisch, weil die haben natürlich schon Freude. Zum Beispiel die UNIDO, die United Nations Industrial Development Organization, die hat natürlich eine Freude, dass man da nicht immer nur Almosen nach Afrika runterschickt oder sowas, sondern auf einmal, hoppla, vor 60 Jahren war in Kuwait, waren das nur Fischer. Und 60 Jahre später geht es denen ein ganzes Stück besser oder die haben auf jeden Fall, die sammeln das Geld für uns. Und wenn man sich das vorstellt, dass ein afrikanischer Staat wie Namibia oder Ägypten oder Marokko ähnliche Voraussetzungen hat, naja, dann viele Menschen dort, also Ägypten haben wir vorher schon besprochen, und solche Aussichten sind da gegeben, dann werden sie halt ein kleines Kuwait oder ein kleines Emirate, das ist ja wunderbar. Nicht? Also da, so stellt man sich Entwicklung halt eben auch vor. Und das ist möglich, wenn man Energie wirklich in der Zukunft so günstig produzieren kann. Und sie wird immer günstiger. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Wir sind nachweislich, weil wir auf diese Photovoltaik so setzen, in den Wüsten dieser Erde, haben wir den höchsten Nutzungsgrad, kriegen die niedrigsten Herstellkosten, aber sind auch die Treiber dass diese Photovoltaik noch sich verzehnfachen, verhundertfachen wird.
Ja.
Die stottert ja nur deshalb, weil man halt immer wieder feststellt, ja, wenn ich jetzt nochmal ein paar Anlagen in Deutschland installiere und das Grid macht da nicht mit, dann mache ich mehr Problem als Lösung. Ja,
ja. Und in
Deutschland installiert, kommt natürlich auch nur ungefähr Faktor halb weniger raus. Also eben, und die Flächen, die da notwendig sind, das sieht man ja bei unserem Gigaplant, das sind 280 Quadratkilometer, das muss man sich mal vorstellen. Da gab es 14 Kilometer in die Richtung und 20 in die Richtung. Ne?
Ja.
Wo will ich das in Deutschland machen? Da gibt es keine Fläche, die ich gratis kriege, in der Ausprägung da. Ne? Aber Wüstenflächen, wo nicht einmal mehr ein Kaktus wachsen kann, ja.
Jede Menge.
Gibt es leider eben in der Zwischenzeit jede Menge. Ja, ja. Und deshalb können wir quasi mit der Technologie auch genau das Richtige, nämlich die Photovoltaik, extrem voranpushen und das wird's. Ja, ja, also bleiben jetzt die wirklichen wichtigen Entscheidungen und glücklicherweise, wir haben jetzt eine ganze Reihe von großen Investoren, die ihr Interesse bekundet haben. Das geht jetzt im September dann los. Die sind auch jetzt im Sommerurlaub und jetzt wird es dann im September spannend. Und da den Richtigen findet, der auch diese Vision, wo wir da am Schluss rauskommen möchten, wirklich mitträgt.
Frank, wir fragen alle unsere Gäste am Abschluss noch immer eine Frage. Und zwar, ob es eine Sache, sage ich bewusst, also Sache, Routine, irgendein Impuls, irgendetwas, was passiert ist in deinem Leben. Gibt es irgendwas, was deinen persönlichen Alltag massiv positiv verändert hat?
Ja, ich habe natürlich schon das Glück gehabt, dass ich vor über 40 Jahren beim Felix Wankel, der hat ja in Lindau sein Forschungsinstitut gehabt, habe quasi meine Lehrjahre da starten können. Also ich kam ja als junger Konstrukteur da dazu und habe dann gleich das Glück gehabt, dass ich im ersten Jahr wirklich eine ganz wichtige Erfindung für einen Felix Wankel noch machen konnte. Aber damit war für mich irgendwie der Weg vorgezeichnet. Ah, das macht Spaß, auch innovative Lösungen zu haben, die zu patentieren, die nachher zu lizenzieren, zu verteidigen. Das waren also in der Hinsicht Lehrjahre. Nicht? Also wo lernt man das denn sonst? Wie komme ich zur Innovation und was mache ich denn da draus? Nicht? Bis zur Lizenzverteilung. Und das ist jetzt eigentlich das Geschäftsmodell, das ich bisher auch in meinen 27 Jahren oder 28 Jahren Selbstständigkeit einfach weiter perfektioniere und versuche da voranzubringen. Ja, ja. Also so gesehen sind spannende Jahre vor uns und dann schauen wir mal, wie schnell wir das halt auf den Boden bringen können, weil jedes Jahr zählt da eigentlich schon. Wir sehen ja, es gibt ja viele Regulierungen, das sollte 2030 schon so und so viel Prozent sein, 2035 so und so viel. Aber das, was ich persönlich halt gern sehen würde, ist im Jahr 2050, da bin ich in den 88. So wie der Jean Pütz jetzt heute, wenn man da zum ersten Mal sehen kann, dass die CO2-Konzentration zum ersten Mal wieder nach unten gedrückt wird und in negativ wird. Das wird so ein Thema, wo ich so, das, ja, wenn ich Glück habe, schaffen wir es. Ja.
Ja, dann muss ich sagen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da draus macht.
Von Herzen. Also Frank, ich wollte ja sagen, also ich habe das nicht erwartet, aber du hast mich wirklich sehr berührt heute, wirklich.
Ja.
Na, würde mich riesig freuen. Das habe ich auch jetzt schon deutlich raus gehört oder sowas. Es gibt die Möglichkeit, also wirklich so denkende, die das Ganze unterstützen können, dass wir die auch finden und die bereit sind, das mit zu unterstützen. Und wir schauen halt einmal, am Schluss nochmal, ist es halt so, es darf halt nicht nur eine kleine Gruppe das Ganze da vorantragen, sondern es muss wirklich diese Lizenzgeschichte auf einmal kopierbar, in vielen Ländern kopierbar, koppelt, jetzt machen wir in 7 Regionen schon Giga-Anlagen und es kann, das, was da gemacht werden muss, ist einfach brutal viel. Also und da gibt es eben für alle genügend zu tun. Und das ist das Spannende. Also der Weg ist vorgezeichnet, das sieht außerordentlich gut aus. Und jetzt eben die richtige Konstellation da zu finden. Aber wenn jemand einmal erkennt, dass man wirklich so ein tolles Geschäft daraus machen kann, dann haben wir da wenig. So, das wird jetzt schon die nächsten Monate spannend. Und wir rechnen fest damit, dass wir jetzt den Startschuss auch machen können. Und wenn wir dann in dem Zusammenhang wieder mal einen Podcast machen, welche Projekte sind vielleicht da, wo geht es jetzt ganz konkret hin, dann könnt ihr das vielleicht auch als Erweiterung mit einbringen. Das würde mich riesig freuen.
Gerne.
Gerne, von Herzen gerne.
Super. Dann vielen Dank für eure Zeit, war jetzt wirklich auch ganz nett. Und Michael, vielen Dank, dass du da technologisch dich so damit beschäftigt hast. Das eine oder andere Lob habe ich als Streicheleinheit gleich abgespeichert.
Nee, ich hab einfach vertriebsseitig, ich bin so Deal-Coach. Ich kümmere mich so um Megaprojekte, ja, und wie man die gewinnt. Und also wirklich die schwierigsten Projekte, die man sich so vorstellen kann, riesige Dinger. Und habe deshalb halt dadurch, dass ich die halt on the job mitgecoacht habe, wie man die gewinnt gegen toughen Wettbewerb, einfach in den letzten 10 Jahren eine Menge darüber gelernt, über alle möglichen Technologien, ja, also jetzt nicht nur im Energiebereich, sondern auch im IT-Bereich. So haben uns Carolina und ich auch kennengelernt, ja, weil ich habe Carolina gecoacht, als sie eine IT-Firma hochgezogen hat.
Genau, als ich Konzern hochgezogen habe,
Genau. Und deshalb, mein Ansatz ist halt immer, man kann dann gewinnen, wenn man einen extrem guten Customer Value hat. Und deshalb denke ich halt in Customer Value. Und als ich dich vor 5 Jahren entdeckt habe, war mir einfach schlagartig klar, das ist der größte Customer Value, den ich je gesehen habe. Ja? Und als Carolina dieses Jahr auf mich zukam und gesagt hat, hey, wir machen hier einen Podcast, war mir relativ schnell klar, habe gesagt, okay, mit dir müssen wir sprechen. Ja, weil das ist die grandioseste Sache, von der ich je gehört habe. Ja, und das meine ich jetzt nicht, um dir zu schmeicheln, sondern einfach, weil es wirklich, wie du selber gesagt hast, das größte Problem der Welt löst.
Ja. Jetzt müssen wir halt eben schauen, dass wir nicht nur in die Kategorie Weltverbesserer, der dann verhungert, reinfällt, sondern vielleicht Weltverbesserer und ein bisschen Geld verdienen oder so.
Ja, und viel Geld dabei verdienen. Ja, das ist ja Value und Profit funktioniert immer.
Weil das, was auf uns zukommt, ist eine Riesenlawine. Und eigentlich nur die Fähigsten oder sowas wollen wir da in den engeren Kreis halt reinnehmen, weil danach, da kann man viel Gutes machen.
Also wir sind beide, glaube ich, ohne uns selber loben zu wollen, aber ich würde mal vermuten, dass wir beide vertrieblich und was die Auswahl von Menschen betrifft, vermutlich zwei der Fähigsten sind, die in Deutschland rumlaufen. Ja, also da haben wir wirklich Ahnung. Also von beiden, wie man Top-Teams aufbaut, wie man super Leute auswählt, wie man extrem große Projekte auf die Straße kriegt, ja. Also in dem Bereich kennen wir uns wirklich aus, ja, und wie man das hochskaliert. So, Growth ist unser Ding.
Carolina,
jetzt machen wir erstmal einen tollen Podcast. Ja. Und wir machen ganz tolle Shorts von dir, ja, auf YouTube, ja.
Also euch ein schönes Wochenende.
Danke.
Ja, dir auch.
Danke dann. Fein. Tschüss miteinander.
Ciao.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.